Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber, und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr viel zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich an die Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutungen auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitgehen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita cum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen, doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist so eine Freude, über dieses Evangelium nachzudenken. Und es ist so eine Dichte in dem Evangelium, aber wir dürfen vor lauter Action, wie gesagt, bei Markus ist ein Haufen Action, die überkreuzen ständig den See und laufen dahin und dahin. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht um eine tiefere Realität, nämlich Jesus ist gekommen, um Sünde und Tod für immer zu vernichten. Und er braucht dazu unseren Glauben. Es geht natürlich auch ohne unseren Glauben, aber dann geht es auch ohne uns. Aber es geht ja um uns. Jesus braucht die Erlösung nicht. Wir brauchen die Erlösung und Jesus kommt für uns. Jesus kommt nicht für sich selbst. Die heiligste Dreifaltigkeit braucht die Menschwerdung nicht. In einer gewissen Weise schon, weil es die Liebe ist und die Liebe immer nach Vereinigung sich sehnt. Aber rein theoretisch ist Gott sich selbst genug. So, und Jesus macht sich auf, wir haben gerade die Menschwerdung gefeiert und wozu ist die Menschwerdung wichtig? Er möchte bei uns sein, wir brauchen den Körper. Nur ein Körper kann sterben, nur ein Körper kann wirklich leben, deswegen beneiden uns ja auch die Engel und noch viel mehr die Dämonen. So, und jetzt haben wir aber das Problem des Leidens als eine Frucht, das unerlöste Leiden, eine Frucht der Sünde, des Abfalls von Gott, des Misstrauens von Gott. Und deswegen leiden wir auch. Und das Leiden ist erstmal an erster Stelle nicht gut. Aber jetzt kommt Jesus und leidet. Und er selbst stirbt den Tod. Und damit kommt die Befreiung. So, und das ist wichtig für uns zu wissen, weil es ist eben eine Welt ist, wir meiden das Leiden, das ist auch normal und erstmal gesund, psychisch gesehen. Wir sind keine Masochisten, sondern eben wir wollen erstmal das gute Leben, wir wollen das Leben gelingt, dass wir lieben können, dass wir eine Familie haben, dass das funktioniert, deswegen auch unter König David dieses Leiden. Er muss seinen eigenen Sohn umbringen, damit er Frieden hat. Also das ist typisch ein Effekt der Sünde, ja, also in der eigenen Familie. So, und das ist keine Seltenheit. Ich glaube, hier sogar in Westfalen wird gesagt, wie geht es deiner Familie? Sehr gut, vor oder nach der Erbschaft. Und dann knallt es meistens. So, und da kommt so richtig die Sünde zur Geltung. Und heute haben wir auch Effekte der Sünde, der Erbsünde, Tod und Krankheit. Viel Leiden. Wirklich, und man kann das richtig herauslesen. 12 Jahre diese Blutungen. Ein schreckliches Leben für die Frau. Dann dieser Synagogenvorsteher, 12-jährige Tochter stirbt. Und das ist immer ein Drama, also wirklich, wenn Kinder sterben, Kinder krank sind, Kinder leiden. Ist ja vielleicht auch eine Anspielung ja, auf diesen ganzen Menschenhandel. Das ist auch nichts Neues, was mit Kindern gemacht wurde, immer wieder, bis heute. Gruselig. So, die Effekte der Sünde. Und dann merken wir brauchen Erlösung, wir brauchen Heilung, aber es geht nicht darum, und Jesus kommt nicht darum, dass es keine Friedhöfe mehr gibt, dass es keine Krankenhäuser mehr gibt, keine Waisenhäuser mehr gibt, dass wir alles super, und unsere Ampelregierung denkt ja so, es braucht keine Krankenhäuser mehr, die schließen ja viele. Und wir merken, das ist auch nicht in Ordnung. Wir brauchen diese Versorgung. Und das ist ein Opfer, aber das ist auch ein Zeichen unserer Menschlichkeit, dass wir Kinder versorgen, dass wir Alte versorgen, Kranke versorgen. Also so viel muss übrig bleiben, dass diese Menschen nicht mehr leiden müssen. Also meine Schwester zum Beispiel, die muss solche Hygienekontrollen machen und die war jetzt neulich in so einem Waisenhaus und da hat die Direktorin gesagt, also wissen Sie, das ist so schrecklich, wir müssen hier die Küche zuschließen über Nacht, weil vor allen Dingen die Jungs dann in die Küche gehen und die und die Lebensmittel klauen. Und wir haben nur so ein Budget und jetzt durch die Inflation haben wir gar nicht genug Geld, um genug Essen zu kaufen. Jetzt geht die Direktorin zum Fleischer, zum Bäcker, zur Tafel und sammelt Essen ein. Hier, also in unserem Land, in unserer Mitte, unsere eigenen Leute, unsere eigenen Kinder. So sieht die Realität aus. So, also das ist ein kleiner Ausflug gewesen. Soll ja auch relevant sein, ne? Aber die tieferen Gründe sind die Sünde. Und darum kommt Jesus. Der braucht den Glauben. Glaubt nur. Glaube rettet. Der Glaube besiegt die Welt. Deswegen wirkt auch Jesus diese Zeichen. Und ich finde das nicht so schlecht, ist natürlich aus anderen Gründen vielleicht, warum diese Wunder Zeichen genannt werden, weil sie auf was anderes hinweisen sollen. So, Jesus ist eine göttliche Person und er möchte darauf hinweisen, so mit meiner Ankunft gibt es keine Krankheit mehr, kein Tod mehr. So, und wir sagen, natürlich gibt es das, aber nicht mehr wirklich. Das Mädchen schläft nur. Die Verstorbenen schlafen nur. Deswegen haben wir auch diesen Spruch, sie sind entschlafen. So, und das ist, und auch die Krankheit für uns ist nicht mehr, wie ich mal sagen, die große Katastrophe, sondern wir wissen, durch das Leiden Jesu, es gibt ein erlösendes Leiden, ein Mitleiden. Maria macht das unterm Kreuz. Und sie ermutigt ihrem Sohn, geh den ganzen Weg, leide alles durch. Ich stehe hier und helfe dir. Das ist übrigens die Rolle der Frau, zum Mann zu sagen, geh den ganzen Weg. Ich brauche dein ganzes Opfer. Die moderne Frau sagt, geh mal runter, Jesus, vom Kreuz. Ich muss das machen. Und dann weiß der Mann auch nicht mehr richtig, was er machen soll. Und wenn er die Frau nicht beschützen kann, was bleibt ihm dann noch? So, und deswegen haben wir 17 Millionen Singles in unserem Land. 17 Millionen Singles. So, sie sind nicht nur Leute, die dem Sozialamt was vorlügen, das ist ein richtiges Leiden. Die sitzen auf einer Sandbank und das geht nicht vor und zurück, weil es ist nicht geklärt, ihre Rolle ist nicht geklärt. So, und jetzt gehen wir weiter in diesem Evangelium und jede Berührung von Jesus eigentlich ist das Sakrament. In jedem Sakrament berührt uns Jesus. Jede Berührung mit Jesus ist heilsam, aber nur, wenn sie im Glauben geschieht. Also der Glaube ist existenziell wichtig. Der Glaube ist gleichzeitig ein Geschenk, aber der Glaube braucht auch unsere Antwort. Ja, ich glaube. Herr, hilf meinem Unglauben. Das ist der richtige Ansatz, den wir haben sollten. Und er nimmt diese drei Jünger wieder mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Petrus, der die Kirche leiten soll, Jakobus, der erste Märtyrer und Johannes, wir wissen, das wichtige Evangelium von Johannes, diese ganz besondere Tiefe, die er hatte und das war noch ein Kind. Aber Kinder haben einen Blick für Details. Viele Dinge, die wir wissen, kommen aus dem Johannesevangelium. Kinder haben einen Blick für Details. Da war die Tür, das war Gerstenbrot, das ist ein Junge gewesen, so alt. Ganz interessant, also. Und jetzt haben wir diese Szene hier eben mit dem Synagogenvorsteher und alles, was wir an Wunder erleben, ist ein Hinweis auf Jesus selbst. Jesus, der die Krankheit besiegen wird, den Tod besiegen wird. Die ganzen Zeichen weisen auf die Gottheit Jesu hin. Deswegen macht das Jesus. Er versucht, die Menschen darauf hinzuweisen, vor allen Dingen den inneren Kreis seiner Jünger. habt Vertrauen, habt Glauben, glaubt an mich. Ich bin eine göttliche Person. Das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Wie schon gesagt, wann habt ihr das letzte Mal eine göttliche Person gesehen? Wir können uns das gar nicht richtig vorstellen. Eine göttliche Person, die mich durch und durch kennt. Man kann so ein bisschen höchstwahrscheinlich unter Eheleuten das erleben. Die tragen ein Geheimnis mit sich, was nur sie kennen. So deswegen ist ja auch, dass sofort jede sexuelle Sünde auch, deswegen ist sie so ernst zu nehmen, weil es sofort zu einer Seelenverbindung kommt. So und deswegen tut auch jede sexuelle Sünde weh, weil sofort Bindungen aufgebaut werden. Das ist kein Spiel. Der Körper ist einfach nicht nur ein Instrument, was dann irgendwo abgelegt werden kann. So und Jesus ist diese göttliche Person, die uns durch und durch kennt und wir sind durch und durch erkannt. Und dann können wir eine Liebe erleben, die eben auch diesen Schritt hin zum Zölibat machen kann. Übrigens, nur diese Kirchen, die das richtige Sakrament haben, der Eucharistie, die orthodoxe Kirche und die katholische Kirche, die kennen eigentlich das Ordensleben, das gottgeweihte Leben. Weil man eigentlich das nur leben kann, wenn man einen anderen Körper hat. Wir können nicht ohne körperliche Liebe leben. Und das ist die Eucharistie. Jesus gibt sich uns. So deswegen müssen auch Eheleute nicht jeden Tag in die Messe gehen. Das ist gut, wenn sie es machen. Aber oft haben sie gar keine Zeit, wenn die Familie kommt. Und das ist nicht ihre Berufung. Aber für uns ist es ganz wichtig, teilweise mehrmals am Tag. So als Priester oder hier auch kann das passieren, dass das ist keine Belastung. Für uns Priester ist es keine Belastung, für mich keine Belastung, wenn ich zwei Messen am Tag feiern muss. Oh je, das ist Arbeit, ne? Das ist keine Arbeit, ist eine Erfahrung von einer tiefen Liebe. Und ich habe ja in Holland gelebt und da muss ja die Messe in 25 Minuten vorbei sein, aus welchen Gründen auch immer. Also, dass sie sagen, das kommt von der Verfolgungszeit, aber Moment, die ist auch schon über 100 Jahre her. Da hat man eigentlich genug Zeit, will ich mal sagen, sich zu verändern. Und dann kommen die Leute sogar in die Sakristei. Die Messe war wieder zu lang. 35 Minuten schon zu lang. Und da habe ich gesagt, also es tut mir leid, aber das ist die einzige Liebe, die ich am Tag bekomme. Da nehme ich mir Zeit. So, die wussten gar nicht, was sie davon denken sollten. Und da merkt man eben einfach, da ist ein Problem. In der Kirche ist ein Problem, wenn das alles schnell gehen muss und die Leute gar nicht die Eucharistie verstehen. Und wenn man die Sakramente nicht mehr verstehen kann, dann kann man das alles nicht mehr verstehen. Das Ordensleben, das Priestertum, dann ist das alles nur noch Folklore. Ja? Und dann wären die Details eben wichtig. Und dann nicht mehr wichtig und dann ist gar nichts mehr wichtig. So deswegen braucht es eben eine tiefe Erneuerung und Jesus kennt auch seine Leute, das Volk Israel. So und jetzt kommt die große Gefahr auch in unserer Zeit, das werdet ihr auch noch hier kennenlernen. Es ist gefährlich, das zu nennen mit einem Namen, aber ich mache das, weil es ist nicht alles schlecht, aber es gibt jetzt neue Bewegungen, die wiederum auch aus den USA kommen. Ich kenne die sogar, es ist sogar aus der katholischen Kirche kommt das diesmal. Und die fokussieren an der körperlichen Heilung. So, das ist gar nicht so schlecht erstmal, aber es gibt keine richtige Glaubensverkündigung, keine richtige Katechese, keine Sakramente. Es geht per se um körperliche Heilung. Und da muss ich sagen, da ist die Linie sehr, sehr fein. Wann beginnt hier weiße Magie und wann und wo ist hier Jesus noch? So, weil es ist, sie sagen eben, die heutigen Menschen brauchen Zeichen. Ja. So, aber es geht kippt eben schnell in die Sensation über. Und wenn wir die ganzen Zeichen geben, ohne Bekehrung, ohne einen Anspruch auf Glauben, ohne eine richtige Lehre, ohne eine richtige Verkündigung, dann spielen wir einfach nur lieber Doktor oder sowas. Oder so. Ich vermute mal, dass Menschen, die geheilt worden sind, Jesus auch gekreuzigt haben. So, die Heilung alleine kreiert kein Glauben. Jesus fordert Glauben ein. Und das, wie schon gesagt, das ist ein Zwischenspiel. Das kann hilfreich sein. Aber die Gefahr besteht eben, dass es um diese äußeren Dinge geht. Lebensqualität. Wir machen diese Welt etwas besser. Das ist ein besserer Ort. Die ganze Klimabewegung. Wir machen das hier ein bisschen besser. Ja? Und was dann rauskommt, ist eigentlich, wir machen hier noch mehr durcheinander. Ja? Wir machen hier noch mehr Druck. Das Leiden der Menschen wird eigentlich größer. Weil es nicht zum Glauben hinführt, es führt nicht zur göttlichen Person hin, zu einem Erlöser. Wir machen das selbst. So, und dann dauert es nicht mehr lange, kommen dämonische Kräfte ins Spiel. Du hast die Power. Vertrau dir selbst. In deinem eigenen Namen kannst du auch mal heilen. So, sehr gefährlich. Und wie viele berühmte Heiler haben den Glauben völlig verloren, sind völlig abgestürzt. So, wir haben in den letzten 20 Jahren ist wahrscheinlich eine ganze Vielzahl von solchen Heilern gehabt. Einer war sogar Kardinal. Völlig den Glauben verloren, weil es nicht per se um Heilung geht. Es muss tiefer gehen, wirklich in diese tiefere Erlösung hinein. So, das Mädchen wird wieder sterben. Vielleicht beginnen die Blutung wieder. Irgendwann, oder eine andere Krankheit kommt, und was dann? So, und das ist sehr, sehr wichtig, eben in dem heutigen Evangelium, finde ich, dass wir verstehen, das sind wichtige Zeichen, dass wir aber vertrauen. Und wir haben alle diese Tabu-Erlebnisse in unserem Leben gehabt, wo wir was Tieferes verstehen, aber dann gehen die Wolken wieder zu. Und dann sehen wir erst mal 10 Jahre vielleicht gar nichts mehr. Aber der Glaube trägt uns durch. Wir haben was Tieferes verstanden. Talita cum, kleines Mädchen, steh auf. Und Jesus sagt das zu uns allen. Du kleiner, Kleingläubiger, ne? Steh auf. Glaube nur, wage Schritte des Glaubens. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.